This is Dave Bradshaw, and you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Frohes neues Jahr euch allen. Ich nehme das gerade ganz spontan am 01.01.2023 auf, schon fast wieder versprochen. Warum habe ich mich fast versprochen? Weil ich mich heute spontan entschieden habe, noch einen kleinen Wrestling-Jahresrückblick zu machen. Normalerweise hatten wir schon gesagt, nee, machen wir dieses Jahr nicht. Aber irgendwie habe ich heute Bock, über das vergangene Jahr zu sprechen, ein bisschen was recherchiert und möchte damit dann auch gleich einsteigen. Wie gesagt, euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit und habt jetzt, selbst wenn das Jahr 2022 nicht so gut war, vielleicht gute Aussichten auf dieses Jahr und könnt entsprechend entspannt und gespannt ins neue Jahr starten. Wir werden ein bisschen auf das letzte Jahr zurückblicken. Die drei großen Bereiche AEW, WWE, WWE, wenn wir es einheitlich halten wollen, und WXW werden dabei sein und immer mal wieder so ein paar Specials, was sonst so im Jahr passiert ist, werde ich mit einbinden. Erwartet jetzt keine zu tiefgehenden Analysen hier, das haben wir alles in den Einzelpodcasts gemacht. Einfach nur mal für euch so der Rückblick. Was ist so alles passiert und wer hatte so sein Jahr vielleicht dieses Jahr, was wir erlebt haben? Lasst uns im Januar starten. Im Januar hatten wir mehrere große Events. Wir hatten unter anderem den Royal Rumble, wir hatten NXT New Year's Evil, wir hatten WXW Back to the Woods und wir hatten bei der AEW ein paar kleinere Sachen. Wir hatten nämlich Battle of the Belts. Battle of the Belts war das erste Mal, glaube ich, sogar in diesem Jahr. Oder es gab es dieses Jahr, glaube ich, über das ganze Jahr verteilt zwei oder drei Mal, also im Jahr 2022. Ganz merkwürdig. Und beim Battle of the Belts im Januar hat Britt Baker ihren Titel einmal verteidigt. Das heißt, wir hatten im Januar noch Dr. Britt Baker DMD als AEW Champion. Des Weiteren war das Jahr 2021, also Ende 21, Anfang 22, nicht nur von positiven Sachen geprägt, nämlich Tony Khan und Big Swole haben sich so ein bisschen in die Wolle gekriegt. Big Swole ja der Meinung, dass Tony Khan sie wegen unlauteren Gründen nicht bookt. Und er hat hier da sehr einfach gesagt, dass er sie nicht bookt, weil er sie einfach für zu schlecht hält. Ob das professionell ist, sowas öffentlich auszutragen, weiß ich nicht. Muss man vielleicht nicht machen, aber es wurde so gemacht. Und deswegen war das für AEW schon so auf professioneller Ebene vielleicht nicht der beste Start. Und dann hatte man mit einer ziemlich heftigen Verletzungen im Januar von Phoenix und auch so einen etwas fiesen Start bei einer Show, wo er sich den Ellbogen ausgekugelt hat und dafür auch länger ausgefallen ist, wo dann Penta eine ganze Zeit lang an einem Singles-Bereich angetreten ist. Aber wir hatten auch positive Sachen, nämlich zum Beispiel das Debüt von Brody King, der im Januar zu AEW zugestoßen ist und somit quasi die zweite Person im House of Black bei AEW war. Dann haben wir die WWE. Die WWE hat begonnen mit dem WWE Day One. Da sollte eigentlich Brock Lesnar gegen Roman Reigns antreten. Roman Reigns hat sich leider, was leider vielen passiert ist, eine Covid-Infektion zugezogen, konnte somit nicht antreten. Und somit ist Brock Lesnar in das Match von Big E mit reingewürfelt worden und hat diesen auch kurzerhand den Titel abgenommen. Also Brock Lesnar scheint derjenige zu sein, der die New Day-Teilnehmer immer wieder um Titel erleichtert. Sehr schade, weil der Big E-Run eigentlich so von emotionaler Ebene her wirklich gut war. Vielleicht nicht von den Gegnern, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von Big E gesehen, weil ich ihn auch einfach mag, diesen Typen. Und es hatte auch so wenig Gehalt, dieser Titelgewinn von Brock Lesnar. Denn wenige Wochen später beim Royal Rumble hat er den Titel schon wieder an Bobby Lashley verloren. Dann ist die Frage, warum man den Titel nicht einfach bei Big E gelassen hat. Und Brock Lesnar da gar nicht reinwürfelt, ne? Wahrscheinlich, weil man ihn schon bezahlt hat, wollte man ihn irgendwie draufbringen. Aber ganz ehrlich, dann gibt Lesnar doch so ein Singles-Match und macht nicht hier so eine Entscheidung. Kann das nur von außen sagen, ne? Als Zuschauer. Nicht mal so tiefgehend als Fan, aber ich finde es halt keine gute Entscheidung. Ja, beim Royal Rumble hatten wir dann auch mehrere besondere Ereignisse. Wir hatten Mickie James, die aufgetaucht ist, mit Impact-Titel, der sogar erwähnt wurde, wenn ich mich nicht ganz höre. Und wir hatten dann den Männer-Rumble, der mehrere Sachen hatte. Der hatte einmal den großen Auftritt von Shane McMahon. Und der Männer Rumble war auch dann das Ende von Shane McMahon. Shane McMahon war am Booking des Rumble beteiligt und hat sich dann entschieden oder wollte entscheiden, dass der Rumble um ihn rum aufgebaut wird. Und das kam Backstage nicht so gut an und damit war der Rumble der, glaube ich, erste und letzte Auftritt für Shane in diesem Jahr. Der wurde nämlich danach direkt aus der Company wieder rausgeworfen und ist nicht wieder aufgetaucht. Ja, und diesen Männer Rumble gewann am Ende dann Brock Lesnar. Das heißt, wir haben bei Day One Brock Lesnar, der Big E den Titel abnimmt, beim Royal Rumble Brock Lesnar, der den Titel an Big E verliert und der Brock Lesnar, der wieder den Rumble gewinnt. Hier ist dann die Frage, warum hat man ja nicht direkt gesagt, wir lassen Lesnar nur in den Rumble, machen gar nicht diese Titelnummer, ne? Und geben Big E seinen Titel noch bis zum nächsten Event, wo er ihn dann abgeben kann. Das wäre dann der Elimination Chamber Event gewesen, wo dann der Titel ja nochmal gewechselt ist. Also das war hier eine sehr merkwürdige Vorgehensweise. Dann hatten wir NXT. Bei NXT gab es das New Year's Evil Event und hier hat sich Bron Breakker, der Sohn von Rick Steiner, seinen ersten NXT Championship, und zwar den Main Championship, gesichert von Tommaso Ciampa. Dem hat er hier bei dem Event den Titel abgenommen und damit wurde hier auch ein neuer Champion gekrönt. Und das war auch der Anfang von der NXT, ja, wie soll man es nennen, der bunten NXT-Ära. Ich glaube, das war auch der Event, wo Bron Breakker das NXT, das alte, hat er das alte Logo zertreten oder nur die alten Farben? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, dass dieser Einstieg, wo man das neue NXT 2.0, die bunte Phase von NXT eingeläutet hat. Dann hatten wir natürlich noch die WXW. Die WXW hat Back to the Roots veranstaltet. Das ist immer der Event im Januar, bei dem es die Käfigschlacht gibt. Und die Käfigschlacht hatte eigentlich bis jetzt immer so eine Konstante. Wenn Robert Dreisker in der Käfigschlacht ist, gewinnt er diese auch. Und das hat hier nicht stattgefunden, denn hier hat die Gruppe rund um Maggot, also einen der Aufsteiger des Jahres, die Käfigschlacht für sich entscheiden können. Robert Dreisker hat seine Käfigschlacht verloren, was natürlich storymäßig für ihn passt mit dem, was weiter im Laufe des Jahres dann passiert ist. Außerdem hatten wir im Januar das Battle of Los Angeles von Pro Wrestling Guerilla von PWG. Und das hat Danny Garcia im Finale gegen Mike Bailey gewonnen. Das heißt, Garcia war ja so ein bisschen gefühlt der Heilsbringer in diesem Jahr, wurde aber dann doch relativ stark abgekühlt im weiteren Verlauf. Wir haben auch bei AEW seinen Aufstieg über die guten Matches gegen Danielson und so weiter. Und dann haben wir seinen Titelgewinn über den Pure Title und dann haben wir wieder im Grunde dieses Ausbrechen von Jericho und dann wieder zurückführen zu Jericho und da ist der gute Garcia aus meiner Sicht sehr abgekühlt mittlerweile. Vielleicht hat man auch in nächster Zeit was mit ihm vor, aber das hier war für mich nicht der beste Ansatz, mit ihm umzugehen. Also Januar steht ganz klar im Bereich Lesnar und der Titel. Das war ein sehr wichtiger Punkt. Und auch NXT 2.0 war hier der Start, der sich dann doch nicht so lange oder das Produkt, was doch nicht so lange durchgehalten hat, wie wir vielleicht gedacht hätten. Gucken wir in den Februar. Im Februar wurde klar, dass Cody Rhodes AEW verlässt. Also er hat das da, ich glaube, da war er schon Free Agent, hat dann auch kommuniziert, dass er keinen neuen Vertrag annehmen wird, dass er AEW verlassen wird. Ja, und wer sich dann noch gefragt hat, wo er hingeht, der war wahrscheinlich lange nicht mehr im Wrestling zu Hause, weil wenn man AEW verlässt, ist eigentlich nur ein Weg klar und das ist der Weg zur WWE. Und da sollte er dann ja auch im weiteren Verlauf aufschlagen, weiter im Verlauf des Jahres, sollte da seine Rolle kriegen und sollte dann ja leider nicht so viel zeigen dürfen in diesem Jahr, wie er sich wahrscheinlich gewünscht hat. Des Weiteren hat AEW in Februar das gesamte Stable des House of Black weiter ergänzt. Und zwar ist Buddy Matthews dazugekommen, der ehemalige Buddy Murphy, und hat in einem Match vom House of Black sich auf deren Seite gestellt, also quasi im Nachgang des Matches. Und damit wurde das Stable fast vervollständigt. Später im Jahr kam ja noch Julia Hart dazu, die wurde ja von den Varsity Blondes quasi abgelöst und zu dem House of Black hinzugefügt. Und wir hatten das Debüt von Keith Lee und bei Keith Lee merkte man direkt, dass es dem wirklich gut tut, woanders wieder auftreten zu dürfen. Bei der WWE hatten wir die Elimination Chamber. In der Elimination Chamber hat Brock Lesnar den WWE Championship wieder zurückgewonnen. Und da war wirklich die Frage, warum man dann dieses Spiel überhaupt gemacht hat. Also mein Gedanke wäre jetzt wirklich gewesen, lass Big E doch hier bis zur Chamber den Titel halten. In der Chamber kann er ihn dann auf den, mit den entsprechenden Umständen verlieren. Von mir aus auch an Brock Lesnar. Hätte man alles machen können. Hätte man nicht so früh machen müssen. Ja, dann war im Februar 2022 das Ende von 205 Live. 205 Live wurde im Februar 2022 eingestellt. Ich weiß nicht, wie viele von euch das noch geschaut haben. Das ist ja damals aus dem Cruiserweights raus entstanden. Also wir hatten ja einmal das Cruiserweight Classic, da hatten wir den Titel, der verteidigt wurde. Dann ist daraus 205 Live entstanden, wo dann halt das Ganze auf diese Gewichtsklasse zugeschnitten wurde. Das wurde irgendwann aufgeweicht, damit mehr Leute dort antraten. Und jetzt im Februar 2022 ist das Ganze wieder zu Ende gegangen. Außerdem haben sich im Februar Peter Tiani und Dennis Dulnik für das Karat 2022 qualifiziert. Zwei richtig gute Wrestler, die auch entsprechend ihre Chance in vielen Bereichen genutzt haben. Peter Tiani konnte sie mehr nutzen, weil sich Dennis Dulnik leider verletzt hat im Verlauf des Jahres. War beides Wrestler, die man auch 2023 eindeutig auf seinem Zettel haben sollte, dass man da noch viel miterleben kann. Ja, der Februar auch ein bisschen geprägt. Das Prägendste war eigentlich wirklich Codys Abgang von AEW. Das war so der extrem wichtige Punkt in diesem Monat und natürlich Brock Lesnar und der WWE-Titel. Hört auch nochmal dazu. Dann kommen wir in den März. AEW veranstaltete im März Revolution. Bei Revolution hat sich Wardlow einmal eine Titelchance gesichert. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Match heißt, wo er sich den Donut geholt hat. Und dann hat Wardlow noch sich entschieden, hier endgültig gegen MJF zu turnen. Er hat also in das Dog-Collar-Match zwischen MJF und CM Punk nicht direkt eingegriffen, aber er hat den Diamond Ring, den er eigentlich MJF geben sollte, ihm nicht gegeben, sondern ihn einfach nur am Ring abgelegt. Und CM Punk konnte den dann nutzen für den Sieg. Dann hatten wir einen nicht unbedingt überraschenden, aber länger herangezogenen Titelwechsel beim St. Patrick's Day Slam. Da hat sich Thunder Rosa den AEW Women's World Championship von Britt Baker geholt in einem Steel Cage Match. Damit wurde nach langer Fehde und nach einem der besten Matches des letzten Jahres mit dem, weiß gar nicht, war es auch ein Lights Out Match, war auf jeden Fall ein hartes Match zwischen Thunder Rosa und Britt Baker, wurde hier Thunder Rosa endgültig zum Champion geprägt, was eigentlich erstmal ein gutes Gefühl war. Im Laufe des Jahres stellte sich aber dann doch raus, dass es vielleicht doch nicht so gut war, denn irgendwie lief es mit Thunder Rosa nicht. Sie wirkte als Champion nicht. Sie hatte wohl auch, wie es rausklang, wie man es gehört hat, Backstage-Probleme, hat sich dann noch verletzt. Also es war nicht das Jahr des Thunder Rosa unbedingt. Der März war aber der Monat der Debüts. Wir haben nämlich bei AEW mehrere Leute. Wir haben Swerve Strickland, der sich in kürzester Zeit zu einem der noch großen aufstrebenden Stars bei AEW entwickelt hat. Der hat wirklich so viel hinterlassen hat an Eindrücken, dass ich glaube, dass der relativ schnell oben ins Main Event reinkam. Wir haben ein Debüt von Jeff Hardy. Jeff Hardy und Matt Hardy wurden wieder vereint, sind es aktuell nicht mehr, weil Jeff Hardy leider wieder durch einen Verstoß gegen, ich glaube, es war es Alkohol, waren es Drogen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wieder raus ist, jetzt eine Reha-Maßnahme ist. Mal schauen, wie er wiederkommt. Dann hatten wir das große Debüt von William Regal, der einfach bei der Auseinandersetzung zwischen Moxley und Danielson in den Ring kommt, die beiden maßregeln und damit den Blackpool Combat Club startet. Leider ist uns William Regal nicht so lange erhalten geblieben. Er hat mittlerweile AEW schon wieder verlassen. Zum Ende des Jahres. Aber in der Zeit, wo er da war, hat alles, was er gemacht hat, super gewirkt. Egal, ob es die Interaktion im Stable war, ob es der Kommentar war, ob es Promos war mit anderen Wrestlern. Hat alles super funktioniert. Und wir haben das mit dem Debüt von Toni Storm. Und auch bei Toni Storm ist ähnlich wie bei Keith Lee, hat man gemerkt, wie viel Spaß sie doch hat, endlich wieder antreten zu dürfen. Des Weiteren hat dann noch Tony Khan gesagt, ach komm, ich habe noch ein paar Euro 50 über. Oder ein paar Dollar 50. Ich kaufe mir mal Ring of Honor. Auch das ist schon im März passiert. Ring of Honor ging in den Besitz von Tony Khan über. Ich sage auch gerne den Besitz von AEW, weil es sich so anfühlte, weil ja ganz viele AEW-Leute bei Ring of Honor waren. Aber grundsätzlich war es ja Tonys Produkt an dieser Stelle. Ja, WWE hatte nicht so gute Nachrichten. Big E hat sich eine schwere Nackenverletzung zugeholt beim verunglückten Spot mit Rich Holland außerhalb des Rings und hat dann auch immer Updates aus dem Krankenhaus geliefert, dass er also hat sich wirklich das, ich glaube, das Genick wirklich gebrochen, hat aber Gott sei Dank keine Lähmungserscheinungen oder ähnliches gehabt und ist jetzt weiterhin noch in der Rehabilitation und hoffentlich hat er irgendwann die Chance zurückzukommen. Ja, da hatten wir bei NXT 2.0 etwas für mich sehr Überraschendes und auch nicht ganz Nachvollziehbares. Denn Dolph Ziggler gewinnt einfach mal den NXT Championship, indem er in einem Triple Threat Match Tommaso Ciampa und Bron Breakker besiegt. Das hätte ich jetzt hier nicht erwartet, dass wir nochmal Dolph Ziggler als NXT Champion sehen. Aber die Entscheidung wurde getroffen und somit haben wir hier einen neuen NXT Champion im März des Jahres 2022. Und wir hatten natürlich bei der WXW das 16 Karat Gold mit sehr vielen Titelmatchen, Wechseln, auch einigen emotionalen, zum Beispiel der Titelgewinn von Bastamudo und Stephanie Mace, der schon sich lange abgezeichnet hat und hier endlich umgesetzt wurde und der, glaube ich, uns allen sehr viel Freude gemacht. Aber wir haben auch die anderen Titel, die im Grunde alle gewechselt haben. Eva Everett wurde neuer Women's Champion, Tristan Archer wurde neuer Unified Champion, indem er nach einer typischen Heel-Aktion Levanier hier pinnt, was zu der Storybeginn Archer Levanier geführt hat. Oder eigentlich nicht, eigentlich war der Storybeginn schon früher, im Jahr davor, aber hier wurde die Story halt intensiviert. Wir haben Maggot, der sich unter großem Jubel den Shotgun-Titel geholt hat und der auch den Titel immer noch trägt. Das heißt, Maggot auch einer der großen Aufsteiger des Jahres. Also wir hatten Peter Tiani, wir hatten Maggot, wir hatten Baby Allison, die auch dazu kommt, die auch wirklich zu den Top Talenten bei der WXW aktuell zählt, die sich hochgekämpft haben. Und ich vergesse garantiert auch wieder den einen oder anderen, aber es sind so die drei. Plus Silvani jetzt zum Ende des Jahres, deren Jahr es wirklich war. Und wir haben Jonathan Gresham, der das Karat gewinnt. Und ja, wir haben einen Podcast gemacht über Karat-Siege und was die gebracht haben. Gemeinsam mit den Kollegen von Koch schicken hier nochmal einen schönen Gruß. Da könnt ihr mal reinhören, wenn ihr genauer wissen wollt, wie das mit Gresham hier so gelaufen ist. Das Karat war auch gleichzeitig der letzte Event von Francis Caspin als sportlichen Leiter. Der war ja bei Anniversary 2021 als sportlicher Leiter angetreten, wurde hier durch Robert Dreisger körperlich aus dem Spiel genommen und hat sich dann auch organisatorisch entschieden, die Rolle nicht weiter zu besetzen. Und wir kriegen Norman Harras als neuen sportlichen Leiter. All das passierte noch im März, wenn ich mich nicht irre. Also viele Veränderungen bei der WXW. Und wir hatten natürlich auch sonstige einige Ereignisse. Wir haben einmal den tragischen Tod von Scott Hall, also vom ehemaligen Razor Ramon, der uns leider in dem Jahr verlassen hat. Im Jahr 2022, am 14.03.2022, um genau zu sein. Und wir haben auf der positiven Seite noch den Gewinn des New Japan Cup durch Zack Sabre Jr. Mein Gott, ich habe ihn Jack Sabre geschrieben. Warum? Zack Sabre Jr. den New Japan Cup gewonnen. Bei New Japan Pro Wrestling. Schweres Wort heute. Ja, der März steht für mich ganz klar ein Zeichen des Karats mit vielen neuen Titelgewinnern, mit einem schönen Turnier, was wir gesehen haben. Das muss man dir ganz klar hervorheben. Kommen wir zum April. April, wir haben jetzt gerade Ring of Honor im Besitz von Tony Khan und im April hatten wir direkt die erste Show von Ring of Honor und zwar Supercard of Honor. Bei Supercard of Honor wurden noch direkt die Karten neu gemischt. Wir haben FTR, die sich in einem der besten Matches des Jahres den Ring of Honor Tag Team Titel von den Briscoes geholt haben. Und wir haben Jonathan Gresham, der sich mit seinem Sieg über Bandito den Undisputed Ring of Honor Championship gesichert hat. Denn wir hatten ja vor der Corona-Zeit noch Bandito als Champion. Dann hat zwischendurch Gresham sich den Interimstitel quasi geholt, weil Bandito nicht antreten konnte. Und hier wurden die dann vereint zum finalen Ring of Honor World Champion. Dazu hatte AEW noch sehr interessante Debüts. Wir haben Wheeler Yuta debütieren gesehen. Wheeler Yuta kenne ich noch von der WXW, als er damals von Walter vermobbt wurde. Dann haben wir Samoa Joe, der debütiert ist für AEW. Und wir haben Konsuke? Takeshita da auf jeden Fall, der noch debütiert ist. Der da noch nicht fest bei AEW war, aber später im Laufe des Jahres fest dazugekommen. Natürlich hat auch die WWE veranstaltet. Typischerweise im April gab es WrestleMania. Da kam es zu der großen Rückkehr von Cody Rhodes, der gegen Seth Rollins angetreten ist, das Match auch direkt gewonnen hat und auch eine wirklich gute Rückkehr gefeiert hat. Er wurde auch sehr gut angenommen. Er kommt halt als Star auch einfach rüber, muss man schon sagen. Wir hatten noch zwei weitere ehemalige Wrestler auf der Card. Wir haben Stone Cold Steve Austin, der einen wirklich durchaus ansehnliches No-Holds-Barred-Match gegen Kevin Owens geführt hat. Und wir haben, was nicht so ansehnlich war, Vince McMahon, der nach 10 Jahren Pause das erste Mal wieder in einem Match antritt gegen Pat McAfee und den sogar wegsquasht. Auch das eine Entscheidung, die man als grenzwertig ansehen kann. Und dann hatten wir noch eine streitbare Person auf der Karte, nämlich Logan Paul, der vom Menschlichen her mir überhaupt nichts zusagt, der aber hier gezeigt hat, dass er Wrestling versteht und auch bereit ist, hier dafür zu trainieren und gute Matches hinzulegen. Und das hat er gemacht, auch hier bei WrestleMania. Und wir haben das große Match, das Unification-Match zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar, in dem sich Roman Reigns durchsetzen kann und sich zum Undisputed WWE Universal Champion krönen lässt. Das ist ein großes Ereignis, das wir hatten. Bei Raw, überraschend bei Raw, holt sich Bron Breakker sein NXT Championship zurück von Dolph Ziggler. Das heißt, man hat bei Raw ein bisschen Werbung für NXT 2.0 gemacht. Und Bron Breakker ist jetzt schon das zweite Mal innerhalb von 4 Monaten NXT Champion. Hätte er sich vielleicht so auch nicht vorgestellt. Weiter wird er als Bron Breakker bezeichnet, obwohl er mit allem, was er so macht, ne, mit Gestik, mit Mimik, mit nochmal Chance, also er bellt ja, wie sein Vater es gemacht hat, mit der Art zu reden. Ganz klar ein Steiner ist, aber man bleibt bei Bron Breakker. Gut. Muss man wissen, hat die WWE so entschieden. Bei WXW hatten wir das 60 Karat Gold Revenge am 2.4. und das war ein Titelwechsel-Event. Da haben wir nämlich Baby Allison, die sich den Women's Championship geholt hat, die auch mit einer der besten Women's Champions in der WXW-Geschichte bis jetzt ist, durch das Jahr gesehen. Ja, und wir hatten eine Überraschung im Main-Title-Bereich. Wir haben nämlich das lustige Titelwechsel-Spiel. Jon Simmons holt sich hier den Unified-Titel von Tristan Archer, nur um den, ich glaube, 3 Wochen später bei Slammin im Mai wieder an Tristan Archer abzugeben. Was die Entscheidung sollte, werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr verstehen. Vielleicht wollten wir ein bisschen mehr Spannung reinbringen. Vielleicht konnten die Wrestler oder vielleicht konnte Tristan Archer nicht antreten bei bestimmten Events. Aber es war schon ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und des Weiteren hatten wir bei der Rebellion Show von Impact das Workhouse von Impact Josh Alexander, der Moose besiegt und sich somit zum neuen Impact World Champion zum neuen Champion wird. Ja, der April, klar, WrestleMania, ne? Und die erste Ring of Honor Show sind hier so die wichtigen Punkte, die man im Kopf behalten. Alles Neue bringt der Mai. Und was bringt der Mai noch? Ganz viel Ärger mit MJF bei AEW. Es war bis zum Abend des Double or Nothing Event nicht so richtig klar, ist er jetzt da oder nicht. Dann wurde er in dem Event von Wardlow gesquasht. Und dieser Squash-Sieg von Wardlow ist im Null verpufft an der Stelle. Das heißt, er hat Wardlow nichts gebracht durch die ganze Diskussion rund um MJF, die wir hatten. Des Weiteren hat sich CM Punk bei Double or Nothing den Championship-Titel geholt von Adam Page. Das heißt, Adam Page hier entthront von CM Punk nach einer durchaus guten Regentschaft für so einen neuen Wrestler, finde ich. Er hatte immer gute Matches, auch immer spezielle Matches. Vielleicht nicht die allergrößten Fäden, aber er hat trotzdem in dem, was er gemacht hat, immer gut abgeliefert. Wir hatten noch den Owen Hart Cup, ja, also für die Männer und für die Frauen. Der wurde von Adam Cole und Britt Baker gewonnen am Ende. Das heißt, das Golden Couple von AEW hat hier sich den Cup geholt. Ganz, ganz schön, dass zu Ehren von Owen Hart sowas veranstaltet wurde. Ob das jetzt die beiden gewinnen mussten, das haben wir dahingestellt. Als sie farblich mit der passenden Gear rauskamen vor ihren Matches, war schon klar, dass sie es gewinnen. Ist einfach so. Und wir hatten ein paar Debüts. Wir hatten Danhausen als Debüt. Ich würde ihn auch mal als Comedy-Charakter einordnen, der aber durchaus unterhaltsam ist. Wir hatten Stokely Hathaway, sehr guter Manager, der dazugekommen ist. Essina, die ehemalige Ember Moon, die mittlerweile bei Ring of Honor untergekommen ist. Also, zumindest bei Ring of Honor primär antritt. Wir haben Rouge dazu bekommen, den ehemaligen Ring of Honor World Champion. Und Willow Nightingale, die auch bei Ring of Honor zuletzt aktiv war. Die auch hier, glaube ich, schon fest als Teil von AEW angekündigt wurde. Bei der WWE gab es in dem Monat nur WrestleMania Backlash und einen Schock nochmal, denn Sasha Banks und Naomi haben einen, jetzt so schön, Walkout durchgeführt. Die haben also die WWE verlassen, ohne dass sie es wirklich durften, haben ihre Titel abgegeben und die Titel wurden dann neu ausgekämpft und wurden dann entsprechend erst an Alia und Raquel Gonzalez früher, glaube ich, Rodriguez jetzt, vergeben, wurden dann von Damage Control gewonnen. Und die Damen-Tag-Titel sind halt leider weiterhin genauso viel wert wie vorher. WXW hatte True Colors in diesem Monat. Bei True Colors haben sich Rot und Flott den Tag-Team-Titel gesichert. Eins der Tag-Teams, was man, glaube ich, 2022 zu den besten des Jahres zählen muss. Die haben unheimlich viel geleistet. Die haben uns unheimlich viel Spaß gemacht, haben sehr gute Heel-Arbeit geleistet, auch in Singles-Matches abgeliefert. Ein wirklich gutes Tag-Team, was man auch gerade im europäischen Wrestling, wenn man da veranstaltet, sich ruhig mal auf die Karte holen kann. Die helfen einem gut weiter. Dann hatten wir zwei Negativmeldungen. Wir hatten zwei schwere Verletzungen, sowohl bei Dennis Dulnik als auch bei Stephanie Mays. Beide schwer am Knie verletzt. Bei Dennis Dulnik wurde sogar eine Zeit von 10 Monaten angegeben. Ist auch noch nicht wieder zurück, logischerweise Mai, wir haben jetzt Januar, das wird auch nicht passen. Und Stephanie Mays ist ebenfalls verletzungsbedingt ausgefallen. Bei ihr kann man bei Instagram schon sehen, dass sie schon wieder im Trainieren ist. Mal sehen, wann sie zurückkommt. Bin sehr gespannt. Und bei PWG hat Daniel Garcia seinen Bola-Win nochmal vergoldet. Er hat sich nämlich von Bandido den PWG World Championship geholt. Ja, der Mai stand so ein bisschen im Negativfokus, würde ich fast sagen. Also Verletzungsfokus und Abwanderung. Ne? Also die Verletzungen waren da schon sehr schwerwiegend, gerade von den deutschen Talenten oder halt den deutschsprachigen Talenten, was natürlich nicht so schön ist. Ja, kommen wir zum Juni. Der Juni bringt für AEW nicht so viel Schönes, nämlich CM Punk verletzt sich bei seiner Siegesfeier bei Double or Nothing wohl, hat er sich, ob das oder den Fuß, hat er den Fuß gebrochen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Wurde auf jeden Fall Anfang Juni bekannt gegeben. Dann hat man den auch noch nicht so lange eingestellten Jeff Hardy, der einen Rückfall erleidet und somit polizeilich auch festgehalten wird und deswegen jetzt in einer Reha ist und noch nicht wieder zurück im Ring. Aber wir hatten auch ein paar positive Sachen. Wir hatten einmal das erste Debüt von Okada in einem AEW-Ring, war also das erste Mal da. Und wir hatten auch einen Claudio Castagnoli, der debütiert ist, allerdings nicht bei einer AEW-Wochenshow, sondern bei Forbidden Door, da kommen wir gleich noch drauf. Und bei Road Rager, bei einer dieser Special-Shows von AEW, haben sich die Young Bucks einfach mal den World-Title geholt, also den Tag-Team-World-Title geholt, von Jurassic Express. Das ist für mich auch ein bisschen überraschend, hätte ich nicht gedacht in dem Moment. Aber man hat es durchgezogen. Ja, und dann kam das große Highlight des Monats. AEW New Japan Pro Wrestling Forbidden Door. Und bei diesem Event konnten sich FTR die IWGP World Tag Team Titel sichern. Das heißt, sie hatten jetzt nicht nur die Ring of Honor und ich glaube AAA hatten sie auch schon Titel, sondern jetzt auch noch die Titel von New Japan. Und Jon Moxley holt sich hier den Interims AEW World Championship in einem Match gegen Hiroshi Tanahashi. Auch ein wirklich gutes Match. Hat auch Spaß gemacht. Und damit haben wir jetzt hier auch einen Interims-Champion einmal gesetzt, solange CM Punk der letzte ausfällt. Später hat Sion John Moxley den Titel richtig von Punk geholt und dann gab es die Fortführung der Geschichte. Und wir hatten noch das Blood and Guts Match, wo das Team, ich glaube es jetzt mal Blackpool Combat Club, ergänzt um Eddie Kingston und Ortiz, sich den Sieg geholt haben über die Jericho Appreciation Society. Das mit einem sehr coolen Finish, wo wir einmal Eddie Kingston hatten, der Chris Jericho in einem Submission-Move hatte. Und der gute Claudio Castagnoli hat dann einfach noch den, ich glaube, Matt Menard war es, gestoppt, weil er eingreifen wollte, in den Sharpshooter oder in den Boston Crab genommen. Und Menard hat aufgegeben und somit hat quasi Claudio Eddie Kingston seinen Sieg geklaut, in Anführungsstrichen. Leider hat man da nichts mehr draus gemacht. Das wurde nicht wieder aufgegriffen. Vielleicht wird es noch aufgegriffen, aber bislang ist da nichts passiert. Ich könnte mir schon vorstellen oder würde es mir sogar wünschen, dass wir das in der Ring of Honor World Title Fehde vielleicht mal aufgreifen. Bei der WWE hatten wir Hell in a Cell und bei Hell in a Cell trat Cody Rhodes nochmal gegen Seth Rollins an und leider mit einer ordentlichen Verletzung und zwar mit einem, ich glaube, gerissenen Brustmuskel war das. Der hat die Brust komplett lila auf der einen Seite, was das Match natürlich sehr dramatisch machte, aber für mich kein gutes Vorbild für aufstrebende Wrestler ist, weil mit Verletzungen sollte man einfach nicht antreten. Und danach war Cody Rhodes auch erstmal raus, ist bis zum Ende des Jahres auch nicht zurückgekehrt, bis auf eine Promo, die er gehalten hat. Voraussichtlich wird er jetzt beim Rumble oder kurz nach dem Rumble wieder auftauchen. Und im Juni starten die Ermittlungen gegen Vince McMahon. Ganze Ermittlungen wegen Schweigegelder für sexuelle Belästigung war es schwerpunktmäßig. Ja, das lief auch ab Juni und das hat vieles verändert in der WWE-Struktur im Laufe des Jahres. Bei der WXW gab es Broken Rules, da hat Jonathan Gresham per DQ gegen Robert Dreisker gewonnen und Ahura ist zurückgekehrt und hat sich direkt von Norman Harras einen Vertrag schreiben lassen zu seinen Gunsten, wo man sagen muss, Norman Harras, liest du deine Verträge nicht oder wundert dich das nicht, wenn jemand auf einmal irgendwas vorliegt, was ganz anders aussieht oder zumindest leicht anders aussieht als das, was du mitgebracht hast. Aber gut, das war die Erzählung, die durchgeführt wurde. Dann haben wir die Gresham-Geschichte, die fortgesetzt wurde. Der gewinnt sein Titelmatch per Countout gegen Tristan Archer, war ja zu der Zeit noch Ring of Honor Champion. Das heißt, der ganze Karat-Sieg von Gresham hier war wirklich, wurde nicht schön ausgespielt, aber wie gesagt, dazu empfehle ich euch unseren Podcast zu den Karat-Siegern. Ob das Fluch oder Segen ist, da zu gewinnen, empfehle ich euch da mal reinzuhören. Und wir hatten am 12.06. das erste offizielle Match von Ambrose, den neuen Stable rund um Robert Dreisker, das hier dann wirklich jetzt als dieses Stable aufgetreten ist. Dann hatten wir noch New Japan Pro Wrestling und sonstiges Bereich. Dort wurde bei Dominion ein Match zwischen Jay White und Okada ausgetragen und dieses Match konnte Jay White gewinnen, sich damit zum neuen IWGP World Heavyweight Champion krönen. Okada also seinen Titel hier wieder verloren. Auch das erstmal mich als Außenstehenden überraschend, für Insider wahrscheinlich nicht so sehr. Da würde der Florian uns mehr zu sagen, gehe ich von aus. Ja, der Juni steht da ein bisschen im Zeichen, da steht klar im Zeichen von Forbidden Door. Das war der Event des Monats und den kann ich auch jedem empfehlen, sich den nochmal anzuschauen. Da waren viele gute Matches drin. Auch ganz besonders zu empfehlen, Orange Cassidy gegen Will Ospreay, was ich so nicht erwartet hätte, war es für mich das beste Match des Abends war. Auch wenn ich im Nachhinein nochmal drüber nachdenke. Dann kommen wir in den Juli. Bei AEW stand der Juli mit Fyter Fest. Und bei Fyter Fest machten die Tag Team Titel die lustige nächste Rotation. Die wechselt nämlich von den Young Bucks zu Swerve in Our Glory, die das Ganze in einem Triple Threat Match, an dem auch noch Team Taz beteiligt war, sich sichern konnten. Dann gab es im Juli den zweiten Ring of Honor Event, Death Before Dishonor. Und dort debütierte Claudio Castagnoli. Warum habe ich den eigentlich schon früher? Er hat den schon früher drinstehen, ne? Nee, er debütierte hier erst offiziell für Ring of Honor und gewinnt direkt den World Title im Opener von Jonathan Gresham in knapp 11 Minuten. Jonathan Gresham, sehr unzufrieden mit der ganzen Situation, hat sich auch dann mit Tony Khan überworfen und hat dann auch Ring of Honor AEW verlassen, ne? Eigentlich wollte man ihn fest dazu nehmen, aber das hat sich dann hier getrennt. Mittlerweile ist er bei Impact Wrestling untergekommen, nachdem er erstmal alles abgelegt hatte. Ich wünsche ihm da viel Glück. Hoffentlich ist er da zufrieden mit seiner Frau zusammen und kann da jetzt sein Leben wieder so leben, wie er es gerne möchte. Des Weiteren gab es hier FTR gegen Briscoes Teil 2, Tour of Three Falls Match. Und hier konnten FTR ihren Titel auch wieder verteidigen. Ja, die WWE hatte Money in the Bank. Money in the Bank war so ein bisschen die Austin Theory Show. Erst hat er sein US-Championship an Bobby Lashley verloren, dann hat er das Money in the Bank Match gewonnen und dann hat er später im Jahr seinen Shot verloren. Nee, er hat nicht verloren, er hat ihn eingelöst gegen Seth Rollins in einem US-Title-Match, der aber eigentlich eine Open Challenge gemacht hatte und das Match hat er dann auch noch verloren. Ist danach wieder gestärkt zurückgekommen, ist mittlerweile wieder US-Champion, aber es war ein ziemlich steiniger Weg für Austin Theory. Das kann natürlich auch daran gelegen haben, dass er natürlich ein bisschen der Fokuspunkt von Vince McMahon war. Vince McMahon war ja jetzt hier raus. Stephanie McMahon hatte wieder übernommen die Führung, die Stephanie McMahon, die eigentlich gesagt hatte, sie zieht sich zurück aus dem Wrestling-Bereich und die da wieder eingesprungen ist, mit Nick Khan zusammen die Führung übernommen hat, also diesen geteilten CEO-Platz. Ja, und mit Vince McMahon sollte es ja auch weitergehen, denn Vince McMahon hat die WWE noch im Juli verlassen, offiziell. Am 22.07.22 ist er von seinem WWE-Posten zurückgetreten, hat sie komplett verlassen. Und Triple H ist in der WWE aufgestiegen zum Head of Creative, 3 Tage nachdem Vince McMahon weg war. Wer da was reinterpretieren kann, hat da ein volles Recht. Aber wir wollen nochmal auf die Events zurückschauen. Bei Money in the Bank hat Liv Morgan sich den Titel von Ronda Rousey geholt. Das war vielleicht ein bisschen überraschend. Schade war, dass es am Ende dann doch nur eine Übergangsregentschaft war, weil ich Liv Morgan eigentlich von ihrer Art her ganz gut finde. Sie hätte halt nur mit erfahreneren Wrestlern arbeiten müssen dazwischen, um halt noch ein bisschen mehr von denen lernen zu können. Und beim SummerSlam haben wir nochmal Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Ich glaube, das war das Match mit dem Traktor, wo auf jeden Fall, wo der Ring umgeworfen wurde. Ob es jetzt ein Traktor war oder ein Gabelstapler, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das hatten wir beim SummerSlam. Der Juli steht für mich ein bisschen mehr im Zeichen des Führungswechsels WWE. Ne? Vince McMahon komplett weg. Triple H, Head of Creative, Stephanie McMahon fest etabliert als CEO. Wie das passiert. Aber ich habe fast was vergessen. Natürlich hat auch die WXW veranstaltet. Wir hatten Fight for Paris 2 mit APC zusammen. Das Turnier hat Kristen Archer wieder gewonnen. Und wir haben WXW Dead End, wo nochmal alle Titel erfolgreich verteidigt wurden. Und dazu gab es im Monat Juli das letzte Match von Ric Flair, bei dem er, was war es, 2-3 Mal K.O. gegangen ist. Ob man das noch einem Wrestler antun muss oder ob man danach zustimmen sollte, muss man sehen. Das Match war auf jeden Fall Ric Flair mit Andrade gegen Jeff Jarrett und Jay Lethal. Ich habe es mir nicht angeschaut, ich habe nur die Ausschnitte gesehen, das hat mir schon gereicht. Aber wie gesagt, der Juli, ganz klar Umstrukturierung WWE. Kommen wir in August. AEW, Battle of the Worlds, nächste Runde. Claudio Castagnoli verteidigt seinen Ring of Honor Championship gegen Konosuke Takeshita. Erfolgreich in einem tollen Match. Und der AEW Women's Titel von Thunder Rosa kann nicht mehr verteidigt werden, wird angegeben. Das heißt, sie kann diesen nicht verteidigen, also wird er vakantiert und wird neu ausgekämpft. Bei WWE gibt es die große Rückkehrwelle. Man holt ganz viele Leute zurück bei Wyatt, Braun Strowman, Karrion Kross, Johnny Gargano, Candice LeRae, Dexter Lumis, Mia Yim und so weiter und so weiter. Ja, Dakota Kai, Hitro. Also der gute Triple H hat hier seine gesamten Schützlinge wieder zurückgeholt. Viele sind für mich davon bislang kein Erfolg. Also weder Dexter Lumis noch Karrion Kross noch Braun Strowman. Bray Wyatt verwässert man gerade so ein bisschen. Mia Yim hat man auch irgendwo reingeworfen. Dakota Kai und Io Sky als Damage Control waren am Anfang interessant, sind aber irgendwie auch abgekühlt. Und Johnny Gargano, Candice LeRae, mit denen kann man schnell wieder was machen, aber die nutzt man im Moment für mich in der Fehde mit Miss auch jetzt nicht so gut. Bei der WXW hatten wir Shortcut to the Top. Dabei hat Tristan Archer seinen Titel gegen Ahura verteidigt. Der hatte sich das ja in seinen Vertrag geschrieben, den er dann mit Norman Harris gemacht hat. Also hat das ja Norman Harris untergejubelt. Und Levaniel macht hier den nächsten Schritt zum Titelgewinn, indem er das Shortcut gewinnt. Und in Japan gab es natürlich auch wieder viel zu sehen. Der G1 Climax hat stattgefunden. Und Katsushika Okada hat das Finale hier gegen Will Ospreay gewonnen. August steht für mich immer im Fokus des Shortcut to the Top. Da ich ja ein großer Royal Rumble-Fan bin, ist das für mich hier auch so das, was mir am meisten Spaß macht, aber natürlich war der Fokus auch sehr stark auf der Rückkehrwelle bei WWE. Gucken wir in September. AEW All Out, der Tiefpunkt von AEW in diesem Jahr, und das lag nicht an den Matches, sondern dem, was danach passierte. Wir haben einmal ein tolles Women's Match, wo Toni Storm sich den AEW Women's Title, also den Interimstitel, sichern konnte. Dann hatten wir ein solides Match zwischen CM Punk und Jon Moxley, wo CM Punk sich den Titel sichern konnte. Und dann hatten wir danach die Pressekonferenz mit dem Grumpy CM Punk und seinem was war es? Donut? Nee, nicht Donut. Cupcake, was auch immer. Der über alles und jeden, gegen alles und jeden geschossen hat. Und danach gab es dann das Brawlout mit den Bugs, mit Kenny Omega. Das wurde schon groß und breit besprochen. Was dafür gesorgt hat, dass auch die Elite, die an diesem Abend die Trios Championship, die neu eingeführten, gewonnen haben, suspendiert wurden und sämtliche Titel, Trios-Titel und auch der World-Titel hier wieder vakantiert wurden und neu ausgekämpft werden mussten. Und dann hatten wir noch weitere Backstage-Probleme. Wir hatten Sammy Guevara und Eddie Kingston, Sammy Guevara und Andrade, wo man langsam denken muss, hat Sammy Guevara vielleicht ein Problem? Was noch auftrat. Aber dazu hatten wir dann auch wiederum neue Debüts, die wiederum ganz schön waren. Wir hatten Saraya, die dazugekommen ist, oder Saraya, also ehemalige Paige, die jetzt da ist. Wir haben Bandido, der jetzt offiziell bei AEW ist. Und wir haben das Debüt von Juice Robinson, der hier noch nicht unter Vertrag war, aber der auf jeden Fall hier sein erstes Match hat. Und dann hatten wir als Folge von All Out den Grand Slam, also die Grand Slam Show, wo Jon Moxley sich im Finale gegen Brian Danielson den vakanten AEW World Championship sichern kann. Und Jon Moxley, Brian Danielson sind auch zwei von den Personen, die gemeinsam mit Chris Jericho dafür gesorgt haben, dass wieder ein bisschen Ruhe in den Lockerungen kommt, dass das Team wieder mehr zusammenrückt, die Wrestler mehr zusammenrücken und sich AEW wieder hier neu formiert, denn das war schon über Rückschlag, was da bei All Out passiert ist. Bei der WWE gab es Clash at the Castle mit einem der besten Matches des Jahres mit ehemalige Walter, gegen Sheamus. Großartiges Match. Und natürlich auch den Match von Roman Reigns gegen Drew McIntyre, was Roman Reigns gewinnen konnte, nachdem Solo Sikoa für die Ablenkung gesorgt hat. Und Solo Sikoa für mich auch so einer der Aufsteiger des Jahres, der wirklich richtig viel aus seiner Chance gemacht hat. Wir hatten auch noch NXT Worlds Collide. Da hatten wir Titelwechsel am laufenden Band. Ein wichtiger Titelwechsel. Ron Breakker vereinte hier den NXT-Titel und den NXT-UK-Titel mit seinem Sieg über Tyler Bate, den Titel zuvor im Finale, also der war ja auch vakantiert, weil Ilja Dragunov sich verletzt hatte, hatte Tyler Bate den Titel im Finale gegen Trent Seven gewonnen, auch eines der besten Matches des Jahres. Und hier wurden dann die Titel zusammengelegt und Bron Breakker ist jetzt der NXT-Champion, der quasi beide Titel in sich vereint. Und in Folge des Events wurde NXT rebootet. Wir kamen wieder zu NXT Black and Gold. NXT 2.0 ist sehr schnell wieder über die Wupper gegangen und NXT Black and Gold ist zurückgekehrt. Und NXT UK wurde zu Grabe getragen und am 4.9.2022 wurde es dann komplett eingestellt. Bei WXW starteten wir ins Tag Team Festival. Im September war noch Inner Circle. Da haben wir ein großartiges Match zwischen Fuminori Abe und Masha Slimovic gehabt. Eins der tollen Matches, das ist so das, was am meisten im Kopf bleibt. Das waren auch so zu den besten Matches in Europa, glaube ich, dieses Jahres. Zählen kann, weil es so anders war und so hart war und wirklich richtig gut. Ja, Monat September, was war so der Fokus? Hier war der Fokus so ein bisschen auf den weiteren Umbau durch Triple H und der ganze NXT-Umbau. Titelvereinigung, NXT UK auflösen, NXT Reboot. Und natürlich Brawl Out und Co. Also ein gutes, ein schlechtes. Hat man hier im Fokus. Kommen wir in den Oktober. AEW, die Elite kehrt zurück mit sehr witzigen Videos, ein bisschen nach dem Marvel Snap, ne? Weil sie erst verschwunden sind, dann wieder auftauchen. Wir haben ein weiteres Debüt. René Paquette, die ehemalige Renee Young, wird Teil von AEW und ihr Partner Jon Moxley verlängert frühzeitig seinen Vertrag langfristig, ich glaube nochmal für 5 Jahre und gibt damit auch ein Zeichen, dass er hinter AEW steht. Und das hat er, glaube ich, dieses Jahr auch am meisten bewiesen. Immer wenn es Probleme gab, war er da. Und Jon Moxley müsste für mich der Mitarbeiter des Jahres sein, auch bei AEW. Bei der WWE gab es Extreme Rules. Da hatten wir einmal ein Special Match zwischen Riddle und Seth Rollins. Ein Pitfight Match, was Riddle gewinnen konnte. Dann haben wir Ronda Rousey, die Liv Morgan ihren Titel wieder abnimmt. War leider wirklich nur die Kurz-Liv Morgan-Regentschaft. Und wir haben eine sehr coole Rückkehr von Bray Wyatt zur WWE. Wirklich cooler Entrance, auch danach die ersten Segmente gut. Langsam wird es so ein bisschen schwieriger, wobei wir jetzt gerade das Debüt von Onkel Howdy hatten noch im letzten Jahr. Mal gucken, was da jetzt raus wird. Wir hatten Halloween Havoc, da hat sich Wes Lee den North American Championship gesichert. Sein Tag-Team-Partner ist ja mittlerweile entlassen worden. Und wir haben eine weitere Überraschung bei WWE, denn wir haben diese größere Offenheit für andere Ligen. Denn Carl Anderson kehrt zur WWE zurück, ist aber noch New Japan Never Openweight Champion. Das ist auch eine Überraschung. Und wird auch als solcher benannt. Das heißt, es ist nicht mehr komplett verpönt, sowas zu benennen. Dann haben wir das WXW Tag Team Festival natürlich mit Femme Fatale. Wir haben Alice Inc. als neuen World Champion, die durch ein schönes Femme Fatale durchgegangen ist, mit wirklich guten Matches. Die sich dann von Baby Allison, die vorher durch eine Aktion zwischen Ahura und Maggot noch irritiert war, noch nicht ganz bei sich war, besiegen konnte. Wir haben Levaniel, der seinen Number One Contender Spot hier weiter verteidigt in einer für mich schwierigen Storyline, aber auch das ist alles Geschmackssache. Und wir haben die French Adores, die am Ende das Tick-Team-Festival gewinnen nach einem, wie ist es so schön in unseren End-Awards, Super Saiyajin-Move von Senza Volto, dem ja die Maske geklaut wird, der dann ohne Maske antritt und sich den Sieg holen kann am Ende und damit auch das Turnier gewinnt. Ansonsten war es natürlich weltweit nicht alles gut. Wir haben den Tod von Antonio Inoki hier leider zu verkraften, auch eine große Wrestling-Legende, die direkt Anfang Oktober verstorben ist. Und wir haben dann als positive Seite noch von New Japan Royal Crest in London und da gab es ein großartiges Match zwischen FTR und Aussie Open. Das kann man sich gerne nochmal angucken. Ja, was stand diesen Monat im Fokus? Ganz klar das WXW Tag Team Festival. Das war der Fokus des Oktobers 2022. Kommen wir zum November. AEW, wir haben ein überraschendes Match, aber ein gutes Match mit einem überraschenden Teilnehmer, denn Orange Cassidy hat ja seinen All-Atlantic-Titel jetzt regelmäßig verteidigt und hier hat er jetzt als Gegner niemand anderen als Shibata, der ja lange verletzt ausgefallen war und hier dann in einem Match einfach mal bei Rampage antritt am 4.11.2022 und Orange Cassidy kann diesen besiegen, aber solch ein gutes Match, was auch Spaß gemacht hat. Dann haben wir AEW Full Gear. Hier kann Jamie Hayter, Toni Storm den AEW Women's World Championship abnehmen. Das war schon beim letzten Event, wo Toni Storm sich den Titel geholt hat, waren die Fans schon komplett hinter Jamie Hayter. Und hier hat sie dann ihren Titel endlich gekriegt. Zwischendurch hatte ich ein bisschen Angst, dass Jamie Hayter abkühlt, weil man sie wieder an die Seite von Britt Baker gestellt hat gegen Saraya. Aber hier ist es jetzt soweit, dass sie sich den Titel holt. Und auch hier muss man großen Dank an Toni Storm aussprechen, die ja wirklich eine gute Regentschaft geleistet hat und uns lange Zeit hier wirklich begeistert hat mit ihren Matches. Und ich würde sagen, die Women's Division auch wieder ein bisschen angehoben hat, muss man ganz klar sagen. Jetzt kann Jamie Hayter's Weed beginnen und wir haben auch schon erste Sachen mit Britt Baker, die hier schon laufen. Ja, und dann haben wir MJF, der sich ja im Casino Ladder Match war es, glaube ich, hier die Chance gesichert hat, mit Unterstützung von The Firm auf den AEW World Title, der diesen hier auch gewinnt gegen John Moxley, nachdem William Regal gegen John Moxley geturnt ist. Das Ganze wurde aufgebaut durch tolle Promos mit MJF und William Regal. Und hier gab es dann den Turn, der aber leider zu keinem großen Nachspiel geführt hat, denn William Regal hat zum Ende des Novembers AEW verlassen. Er wurde mit einem Turn von MJF dann gegen ihn rausgeschrieben und ist nicht mehr Teil von AEW. Wer Teil von AEW ist, ist Jeff Jarrett wieder. Wenn sie ihn für Live-Sachen benötigen können, okay, bitte nicht zu sehr in den Creative-Bereich. Das hat jetzt schon mehrfach nicht so gut funktioniert, obwohl man sagen muss, vielleicht hat er auch da Neues dazugelernt. Ja, WWE war mal wieder in Saudi-Arabien, eine Show, die ich nicht geguckt habe. Was man hier sagen muss, was man so gehört hat durch die Medien, Logan Paul hat es hier wieder toll präsentiert gegen Roman Reigns. Also weiterhin eine Person, die ich nicht sehr schätze, Logan Paul, der aber wrestlerisch zeigt, dass er bereit ist, alles zu geben, um eine gute Show hinzulegen. Und wir hatten die Survivor Series, wo sich Austin Theory seinen US-Championship-Titel zurückgeholt hat in einem sehr coolen Mid-Finish in einem Triple Threat Match. Und wir haben die große Sami Zayn-Story im Survivor Series Wargames-Match, die auch wirklich Spaß gemacht hat. Das ist auch eine klare Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Ja, dann wurde der 24/7 Championship eingestellt. Nikki Cross hat ihn nochmal gewonnen, hat ihn dann mit vollem Elan neben die Mülltonne geworfen. Und damit ist der Titel auch vom Tisch. Eins der letzten Kinder von Vince McMahon, was hier auch rausgeworfen wurde. Und die Usos stellen den Rekord auf als am längsten amtierende Tag Team Champions nach ihrem Match gegen The New Day, die nämlich zuvor die am längsten amtierenden Champions waren. Das auch sehr gut erzählt. Und bei WXW gab es bei Drive of Champions dann den Turn von Ahura gegen Maggot, den man schon lange im Voraus erwarten konnte, der hier dann endlich durchgeführt wurde. Und was dann zur Fehde der beiden Richtung Dezember geführt hat. Der November steht für mich hier sehr klar im Fokus der Bloodline, die ganze Story um Sami Zayn, um die Usos rum. Das war schon so das Wichtige im November und natürlich William Regal, alles was mit ihm passiert ist und seine Rückkehr zur WWE. Ja, letzter Monat, der Monat, den wir gerade in Tons haben, Dezember, AEW hat mit Ring of Honor Final Battle den letzten Ring of Honor Event des Jahres am 10.12.2022 veranstaltet, an dem sich Claudio Castagnoli seinen Titel von Chris Jericho zurückgeholt hat mit einem sehr coolen Finish. Jericho hat nämlich im Giant Swing aufgegeben, das ist wirklich ganz untypisch. Und wir haben hier auch das dritte Match zwischen FTA und den Briscoes, wo die Briscoes sich ihre Titel zurückholen in einem harten, blutigen Match. Ich bin ja kein Fan von Blut, aber das Match war trotzdem wrestlerisch richtig gut. Und es war auch insgesamt ein richtig guter Event. Es waren zwei Matches dabei, die ich nicht gebraucht hätte, aber wirklich ein guter Event. Wenn ihr zu den ganzen AEW-Sachen nochmal mehr hören wollt, ich habe mit dem Florian Schreiber vom Cagecast, habe ich zu jedem Quartal von AEW einen eigenen Podcast aufgenommen. Dann hört da mal rein. Da hört ihr noch viel mehr Details. Ja, WWE veranstaltet NXT Deadline. Da holen sich The New Day den NXT Tag Team Titel. Das hätte ich auch nicht erwartet. Und wir haben noch so ein paar Meldungen rund um WXW rum, gerade um die Damen-Division. Dann einmal, dass Sasha Banks wohl bei Wrestle Kingdom auftreten wird, also voraussichtlich aktuell nicht zur WWE zurückkehrt. Und Mandy Rose wird entlassen, weil ihre, wie hieß es jetzt, Fantime-Aufnahmen, die sehr freizügig waren, der WWE wohl nicht so ganz passten und Mandy Rose das wohl nicht aufgeben wollte und deswegen dann entlassen wurde. Das heißt, ihr Titel wurde vorher relativ schnell an Roxanne Perez abgegeben und sie ist jetzt nicht mehr Teil der WWE. Soll aber weiterhin gutes Geld verdienen. Ja, bei WXW war es im Dezember nicht so schön. Da kam die Zusammenarbeit mit der Bild-Zeitung heraus, was zu einem sehr großen Social-Media-Backlash geführt hat. Ich war auch nicht sehr begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kooperation mit der Bild-Zeitung sind für mich ein No-Go. Es kann wirtschaftliche Gründe dafür geben. Kann sein. Für mich war das entsprechend keine gute Entscheidung. Dann wurde ein Fanforum abgehalten, wo man zumindest mal auf die Fragen der Fans eingegangen ist. Das fand ich gut. Auch wenn nicht alles so klar beantwortet werden konnte, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Und wir werden hier jetzt sehen, wie es mit dieser Kooperation weitergeht. Aber schöner Abschluss war hier die WXW 22nd Anniversary Show. Und zwar da erstmal mit der Rückkehr von Anil Marek in der Pre-Show, der auch verändert mit richtig Freude zurückgekehrt ist. Dann hatten wir ein starkes Leather-Match zwischen Maggot und Ahura, wo sich Maggot durchsetzen kann und jetzt endlich den Shotgun-Titel wieder für sich hat. Und wir hatten am Ende die große Belohnung für Levaniel, der sich hier zum neuen Unified Champion gekrönt hat. Und damit steht auch der Dezember ganz klar im Fokus von Levaniels Ende der Geschichte, zumindest seines Titeljagd, die ja endlich zu Ende geführt wurde, nachdem sie viele Abbiegung genommen hat, die mir nicht alle so gefallen haben. Auch da kann es jeder selber. Ja, das war unser Wrestling-Jahr. Vieles passiert. Einiges Schlimmes, einiges Gutes. Viele Veränderungen bei AEW und WWE. Beide mussten sich neu aufstellen. Aus unterschiedlichen Gründen. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht im nächsten Jahr. Wie ihr schon gewünscht habt, wir sollen uns ja auch neue Sachen anschauen. Ich habe schon mit dem Florian gesprochen. Wir werden wohl, wenn es zeitlich hinhaut, im Januar über Wrestle Kingdom sprechen, das heißt, ich werde mal wieder Wrestle Kingdom schauen von New Japan. Da werden wir auch dazu einen Podcast machen. Wenn ihr andere Empfehlungen habt, was wir mal gucken sollen, einfach in die Kommentare schreiben. Und denkt bitte nochmal dran, wir haben bei YouTube bis jetzt nur, was waren es? Ich glaube, sind noch fast 70%, die ohne Abo das Ganze sich anschauen. Einfach mal abonnieren, Glocke aktivieren, da werdet ihr immer informiert. Und es hilft auch dabei, damit andere unsere Podcasts früher finden, genauso wie eure Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Ja, das war es soweit von mir. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Jahr so fandet, was eure Highlights waren. Das würde mich mal interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört. Ich sage einfach mal bis demnächst. Macht's gut. We'll be right back.